Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Vor ziemlich genau 10 Jahren hat mein Gast in dem Kinofilm Goethe mehrere hunderttausend Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert. Lotte war die Rolle von Miriam Stein, die hat sie einem großen Publikum bekannt gemacht. In diesem Jahr konnten wir sie als ziemlich skrupellose Pferdehofbesitzerin Linda Franzen in der Romanverfilmung von Unter Leuten erleben. Miriam Stein, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Und was Sie mit der Figur Linda Franzen verbindet, auch Sie sind aus Berlin aufs Land nach Brandenburg gezogen, ne?
Richtig, ja. Ich habe diesen Schritt gewagt. Viele Jahre überlegt und gezögert und es bis jetzt aber nicht bereut.
Was hat da den Ausschlag gegeben?
Berlin. Es hat einfach gereicht. Also die Stadt ist laut, dreckig, voll. Ich hatte genug.
Wie sieht Ihr Landleben aus? Also wenn Sie morgens aufstehen, weckt Sie da der Hahn, um hier mal ein Klischee zu bemühen?
Nicht jeden Morgen, aber es gibt Hähne in unserem Ort, ja.
Und Sie haben ja auch was mitgebracht aus eigener Produktion, eine riesengroße Zucchini, die sehr gut aussieht, die wir heute leider nicht zubereiten können, aber Sie bauen tatsächlich auch richtig Gemüse an, oder?
Ja, richtig. Also gerade dieses Jahr hatten wir ja alle mehr Zeit als gewöhnlich, dank Corona, sage ich jetzt fast schon. Und ich war sehr fleißig in meinem Gemüsegarten, da wächst gerade alles, Tomaten, Zucchini, Gurken, Kürbis, Mangold, alles.
Und schön, dass wir hier bei der Zucchini ein bisschen partizipieren können. Vielleicht können wir am Ende der Sendung noch ein kleines Zucchini-Gericht nachreichen. Also zumindest das Rezept dafür. Kochen muss dann jeder selber. Und leider mit der Funkübermittlung von Zucchini funktioniert auch noch nicht so gut. Mein Gast Miriam Stein will als Schauspielerin ein Zeichen setzen. Sie hat zusammen mit anderen eine freiwillige Selbstverpflichtung für mehr Klimaschutz bei Dreharbeiten unterzeichnet. So will sie dazu beitragen, dass Filmproduktionen nachhaltiger und grüner werden. Changemakers.film heißt ihre Initiative. Was hat es damit auf sich?
Ja, also ich habe das gemeinsam mit Feline Roggern, einer Schauspielkollegin, Moritz Vierboom und Laura Fischer, die ist Regisseurin, gemacht. Und es war einfach so, dass wir uns tatsächlich auf diversen Klimademos über den Weg gelaufen sind und erkannt haben und gefreut haben, dass die anderen auch dahin gehen. Und dann angefangen haben zu überlegen, ja, was können wir konkret tun? Weil das, finde ich, ist generell so ein bisschen das Problem, dass man sich oft so erdrückt fühlt von den großen Sachen dieser Welt. Und schlussendlich glaube ich, dass jeder Einzelne in kleinen Dingen wahnsinnig viel machen kann, wenn er möchte. Und dann haben wir halt überlegt, okay, fangen wir bei uns selbst an. So im Privaten machen wir, glaube ich, alle schon Dinge, die dem Klima gut tun. Aber was können wir bei der Arbeit machen? Weil so ein Dreh ist wirklich alles andere als grün erstmal. Es wird wahnsinnig viel herumgereist. Die Menschen fliegen auch viel, um irgendwo hinzukommen. Es wird jeden Tag ganz viel Fleisch gegessen aus Massentierhaltung. Es werden neue Klamotten gekauft, zum Teil wirklich billigst hergestellt und so weiter. Es wird viel, viel Müll erzeugt. Viel, viel Strom verbraucht mit der Technik. Und da gibt es sehr viel, wo man ansetzen kann.
Was ist denn dann Ihr Ansatz? Wozu verpflichten Sie sich?
Wir verpflichten uns zum Beispiel, dass wir innerhalb von Deutschland nur mit der Bahn fahren. Also wir haben jetzt 300 Unterzeichnerinnen, die alle sagen, sie sind bereit dazu. Es ist natürlich immer, wir können sagen, wir wollen das machen, aber man ist auf die Kooperation und die Mitarbeit der Produktion angewiesen, dass die auch den Drehplan so legen, dass man das so timet, dass es auch möglich ist von der Zeit her. Wir haben auch gesagt, wir wollen lieber Funduskleidung, Secondhand-Kleidung, wenn möglich, und nicht immer neu kaufen, billig neu kaufen. Auch was das Essen betrifft, ja, das ist ein schwieriges Thema, weil es so ein persönliches Thema ist. Aber ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass die Massentierhaltung enorm zum Klimawandel beiträgt. Spätestens nach einem Buch, das mich sehr beeinflusst hat, Wir sind das Klima, von Jonathan Safran Foer, ist mir da echt ein Licht aufgegangen. Und genau, da wäre einfach auch das Ziel, weniger Fleisch und wenn, dann gutes Fleisch zu essen.
Ich glaube, in dem Buch steht auch, dass das Klimaproblem, was wir haben, also 52% der CO2-Emissionen tatsächlich durch die Tierhaltung bedingt sind.
Ja, richtig. Also das ist eine Zahl, die hat mich auch sehr schockiert. Und die Zahl kommt zustande, wenn man wirklich alle Faktoren mit einberechnet. Also den Sojaanbau, der ja, wie viele glauben, das wird für die ganzen Vegetarier und Veganer angebaut, aber das wird für die Massentierhaltung angebaut, um die möglichst schnell mit viel Eiweiß zu füttern. Wenn man das mit einberechnet, wie viel Regenwald abgeholzt wird, um das Soja anbauen zu können, wie viele Bäume dann fehlen, um CO2 zu speichern und so weiter, dann kommt man auf 51%. Ja.
Aber Sie haben gerade schon gesagt, es sind natürlich die unterschiedlichsten Gewerke, die bei so Dreharbeiten zusammenarbeiten und Sie sind eben als Schauspielerin nur ein Teil dieser Dreharbeiten. Wie schwer ist es denn dann, die Veränderungen durchzusetzen? Ist es nicht oft so, dass dann eben Produktionen sagen, friss oder stirb?
Ja, es ist Gott sei Dank so, dass wir nicht die Einzigen sind, die gerade in diese Richtung denken und etwas machen. Wir sind, muss man fast beschämenderweise sagen, eher die Letzten. Also es gab schon Initiativen oder gibt von den Filmförderern. Es gibt zum Beispiel in Hamburg und Schleswig-Holstein, das waren so die ersten, gab es schon den grünen Drehpass. Mittlerweile ist es der grüne Filmpass und der ist sogar verpflichtend an die Fördergelder gebunden. Also du musst mittlerweile gewisse Richtlinien erfüllen, um Fördergelder zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch der Weg oder das langfristige Ziel, was man haben muss, dass man tatsächlich sagt, wer einen Film drehen will, muss sich an gewisse Regeln halten, weil anders dürfen wir uns das zurzeit nicht mehr leisten. Also insofern stoßen wir da gerade auf offene Ohren. Es war eher so, dass es immer hieß, wir brauchen ein Zeichen von euch Schauspielerinnen. Also weil wir tatsächlich manchmal dann als Ausrede benutzt wurden. So, ach, die wollen doch fliegen, ach, die wollen doch das schicke Hotel und so weiter. Und da jetzt zu sagen, nee, muss nicht unbedingt sein. Lasst uns doch drüber reden.
Aber Sie sprechen ja auch von der Selbstverpflichtung. Heißt das letztlich, also Produktionen, die eben nicht grün produzieren, dass Sie dann auch Angebote ablehnen würden?
Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, wirklich in Kommunikation zu gehen und miteinander zu reden. Und was ich jetzt mache und was wir auch allen Unterzeichnerinnen ans Herz legen, ist, dass man diese Selbstverpflichtung einfach mitschickt. Also man hat ja einen Vertrag und dass das jetzt nicht Teil des Vertrages ist, aber dass man das mitschickt und sagt, guck mal, das habe ich unterschrieben, das und das sind die Punkte, vielleicht inspiriert euch das. Und ich habe ja jetzt gerade wieder gedreht und da bin ich am Set. Also es ist unglaublich, was es für Türen öffnet, weil man einfach darüber ins Gespräch kommt. Weil ich dann frage, wieso ist jetzt alles, was aus dem Cateringwagen kommt, verpackt? Dann kommt die Antwort Corona, Hygiene. Das stimmt aber nicht unbedingt. Es muss nicht sein. Also wir gehen ja auch in Restaurants und bekommen Teller. Wenn man die bei 60 Grad wäscht, ist alles gut. Und da muss man gerade jetzt auch wirklich aufpassen, dass man da nicht Dinge vermischt und aus Panik vor dem Virus wieder unglaubliche Rückschritte macht. Insofern war, glaube ich, das Timing ganz gut, das jetzt zu machen. Und
Was ich ganz spannend finde, in dieser Selbstverpflichtung steht ja auch, dass Sie sich wünschen, dass auch die Figuren umweltbewusster handeln. Aber schränkt man sich dadurch nicht inhaltlich total ein, wenn man jetzt sagt, ja, wir achten immer drauf, die fährt jetzt irgendwie mit dem Zug, diese Figur, und die hat jetzt einen guten ökologischen Fußabdruck?
Ja, wenn man sagt, wir machen das immer, dann wäre das eine totale Einschränkung. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber uns geht es darum, eher die Diversität zu erhöhen. Also dass man sagt, also mir fehlen diese Geschichten. Ich habe nicht das Gefühl, dass die bis jetzt im deutschen Fernsehen oder Kino großartig erzählt werden. Und es geht eher darum, dass wir die auch wollen. Also ich gehe auch gern, gucke ich mir dann irgendwie Spider-Man an, der übrigens grün produziert wurde, der letzte Spider-Man. Also man kann auch Action und große, teure Filme machen, aber im Hintergrund einfach anders arbeiten. Das merkt der Zuschauer gar nicht. Und ich glaube schon, dass wir wirklich eine Vorbildfunktion haben. Also und ob ich jetzt sehe, ach, die fliegen immer oder jetzt die ganzen Fernsehfilme, die jeden Abend, ja, werden die Kinder mit dem SUV in die Schule gefahren oder fahren die Eltern mit dem Fahrrad? Und ich glaube, es entspricht auch mehr der Realität mittlerweile. Es gibt ja Gott sei Dank auch mehr Menschen, die Fahrrad und U-Bahn und so fahren oder vegetarisch essen.
Aber wenn Sie eben so darauf hinweisen, was ja auch sehr wichtig ist, besteht natürlich auf der anderen Seite auch die Gefahr, dass man vielleicht mal so in Produzentinnen, Produzentenkreisen als bisschen anstrengend gilt.
Absolut, aber die Gefahr sind wir, glaube ich, gewollt auf uns zu nehmen, weil ich glaube, es kommt immer auf den Ton und die Art drauf an. Und im Prinzip sagen wir niemandem, du musst das machen, aber wir regen dazu an. Und ich glaube, das ist einfach für Menschen schwierig, das kenne ich ja von mir selber auch, ne? Wenn jemand sagt, willst du dich nicht mal ein bisschen hinterfragen, dann ist das erstmal anstrengend und man muss an sich arbeiten, aber eigentlich bringt es einen immer weiter und man entdeckt neue Dinge, neue Rezepte, neue Modemarken, man lernt das Bahnfahren lieben. Ich fahre mittlerweile auch wahnsinnig gerne Nachtzug, also nach Wien und nach Zürich kommt man hervorragend mit dem Nachtzug.
Wobei Bahnfahren, da würden jetzt vielleicht auch einige sagen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, und das kann man natürlich auch wieder aufs große Ganze übertragen. Einige Produktionen haben Schwierigkeiten, überhaupt stattzufinden. Und dann sagen sie, ja, aber bitte den Klimaschutz auch noch beachten.
Ja, wobei das Bahnfahren ist da jetzt nicht so das Problem. Also ich habe jetzt auch, man wird ja jetzt immer getestet, bevor man ans Set kommt, und dann bin ich einfach erst mit der Bahn angereist, wurde dann vor Ort getestet, war 2 Tage in Quarantäne und durfte dann erst ans Set. Also man ist dann ein bisschen länger weg von zu Hause, aber mir war es wichtiger, mit der Bahn hinzufahren, als in Berlin getestet zu werden und dann mit dem Fahrer allein in einem Auto 5 Stunden irgendwo hingefahren zu werden.
Das heißt, Sie sehen jetzt auch in der Corona-Zeit kein schlechtes Timing im Prinzip für Ihre Initiative.
Im Gegenteil. Also ich glaube, oder das wäre eigentlich das, was ich mir auch von der Politik mehr gewünscht hätte, dass man diese Zeit nützt, also zu erkennen, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann und dass wir gewisse Dinge ändern müssen. Insofern glaube ich, dass das Timing gut ist, aber Sie haben schon recht. Also es gibt sicher auch Stimmen, die sagen, oh Gott, jetzt haben wir hier schon so viele Hygienemaßregeln, jetzt sollen hier noch grüne Richtlinien kommen. Aber das eine, also behindert das andere nicht unbedingt, das kann sich auch ganz gut ergänzen. Also weil im Prinzip ist, wenn wir anfangen, uns gesünder zu ernähren, unser Immunsystem stärker und wer weiß, wie wir dann dem Virus besser trotzen. Also ich glaube, das geht gut Hand in Hand.
Mein Gast ist die Schauspielerin Miriam Stein. Sie haben sie vielleicht im vergangenen Frühjahr in der Verfilmung des Romans Unter Leuten von Julie C. gesehen, in der Rolle der Pferdefrau Linda Franzen. Der Dreiteiler ist auch nach wie vor in der ZDF-Mediathek abrufbar. Unter Leuten, den Ort müssen wir vielleicht kurz für alle erklären, die den Roman nicht gelesen oder den Dreiteiler nicht gesehen haben. Was ist das für ein Ort?
Also ist erstmal ein fiktiver Ort, Gott sei Dank. Im Prinzip also geht es da um Menschen, die schon sehr lange in Brandenburg wohnen und zugezogene Städter und um die Konflikte, die dann zwischen diesen doch unterschiedlichen Lebensweisen und Denkweisen entstehen. Und es ist auch zugespitzt, muss man sagen.
Sie spielen eine dieser zugezogenen Städter, und zwar die Linda Franzen, die ziemlich rücksichtslos und abgebrüht, möchte ich sagen, ihr Ziel vom eigenen Pferdehof verfolgt. Gab es auch Seiten an der Figur, die Ihnen sympathisch sind?
Durchaus einige. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein sehr schlechtes Licht auf mich wirft, aber ich habe die gar nie so schlimm empfunden beim Lesen des Romans vor allem. Ich hatte immer das Gefühl, es ist einfach eine junge Frau, die sehr viel Energie hat und motiviert ist, Dinge zu tun. Und dann passieren ihr so Sachen und sie vergisst so ein bisschen zu gucken, wie man jetzt eigentlich sich richtig verhält. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie so berechnend ist, wie sie jetzt in unserem Film doch rüberkommt. Das hat sich irgendwie erst als Puzzle so ergeben.
Ja. Man könnte es natürlich auch positiv formulieren. Linda Franzen ist sehr beharrlich, um irgendwie so ihre Ideen durchzubringen, ihre Idee vom Pferdehof. Braucht es eigentlich diese Beharrlichkeit auch, um als Schauspielerin, als Schauspieler erfolgreich zu sein?
Gute Frage. Ich habe immer das Gefühl, dass ich so wenig Einfluss darauf habe, ob ich einen Job bekomme oder nicht, dass ich glaube, dass Beharrlichkeit leider auch nichts nützt, sondern es nützt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und wenn man dann die Chance hat zu spielen, zu versuchen, so gut wie möglich zu sein, um dann vielleicht wieder ein Angebot zu bekommen.
Also dieses Glücksmoment ist dann auch mit entscheidend.
Ich glaube schon, weil es gibt so viele hochtalentierte Schauspieler, die nicht drehen. Insofern muss da ein Faktor dabei sein, den man wirklich nicht selbst in der Hand hat.
Was ich mich gefragt habe, jetzt, wenn wir nochmal auf Unter Leuten kommen, ich finde, dass auch wenn man das Buch oder den Roman liest, das macht nicht unbedingt Werbung für das Landleben. Nee. Sie haben sich aber von dieser Geschichte nicht abschrecken lassen und sind tatsächlich trotzdem aufs Land gezogen. Haben Sie da wenigstens dann nochmal drüber nachgedacht, ob es tatsächlich der richtige Schritt ist, nachdem Sie sich dann so da intensiv damit beschäftigt haben?
Ja, es war tatsächlich während der Dreharbeiten wahrscheinlich, weil ich da einfach mal ja fast 4-5 Monate am Stück so am Land war, habe ich zum ersten Mal gemerkt, die Stadt fehlt mir gar nicht. Also das war, glaube ich, der Grund, warum ich habe seit Jahren überlegt, aufs Land zu ziehen. Und dann dachte ich immer, aber dann fehlt mir was, das Essen gehen, die Cafés, was auch immer. Und da habe ich festgestellt, nö, es fehlt gar nicht. Und dann hatte ich den Mut und habe mich nicht von dieser doch schlimmen Geschichte beirren lassen.
Ja, wie ist denn Ihr Stand als Zugezogene? Also da geht es ja eben bei Unterleuten auch um den Konflikt zwischen Zugezogenen und Leuten, die schon immer da gewesen sind.
Gut, also ich habe das Gefühl, dass da, wo ich jetzt wohne, die Menschen auch erkannt haben, dass es wichtig ist, dass Menschen von außen kommen, weil schlussendlich auch viele, die da sind, die Jungen wieder weggehen. Und wenn da niemand Neues kommt, dann stirbt so ein Ort auch irgendwie aus. Und ich bin auch bei weitem nicht die Einzige, die da jetzt neu wohnt. Insofern ist es sehr schön und es mischt sich auch durchaus mit denen, die schon länger da waren.
Wie sieht denn dieser Austausch aus? Also haben Sie am Anfang mal bei den Nachbarn geklingelt?
Das hätte ich gerne gemacht, aber dann kam Corona. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wirklich an jeder Tür zu klingeln. Und dann dachte ich, na, das ist jetzt nicht das richtige Zeichen, das ich senden möchte. Allen die Hand schütteln. Also zum Beispiel gibt es bei uns im Ort die Freiwillige Feuerwehr. Es gibt Feste, Veranstaltungen. Und wenn man da hingeht, dann kommt man eigentlich wahnsinnig schnell mit den Leuten ins Gespräch. Also ich habe das Gefühl, es ist eher eine große Neugierde da. Und ich fühle mich viel, viel mehr eingebettet in eine Gemeinschaft als in der Stadt. Also in der Stadt ist man ja so anonym. Und ich habe in den 10 Jahren, die ich in Berlin gelebt habe, niemanden neu kennengelernt. Also einfach so auf der Straße oder in einem Café. Und in den 2 Jahren, die ich jetzt auf dem Land lebe, habe ich sehr viele neue Menschen kennengelernt. Ja.
Also es ist jetzt nicht dieses Klischee, was man vielleicht so haben könnte. Man wird da erstmal kritisch beäugt, da sind Fremde im Dorf.
Vielleicht bin ich auch total naiv und merke das nicht und hinter meinem Rücken, aber ich glaube nicht. Also ich finde auch, das mag ich am Brandenburg, das ist vielleicht auch eine Parallele zu, ich komme ja aus Wien, aus Österreich, diese Direktheit. Also dass man eher, wenn man mit jemandem ein Problem hat, dann rotzt man dem das auch so quasi vor die Nase. Erstmal habe ich es nicht verstanden, was sie so sagen, weil das schon ein anderer Dialekt ist, als der, den ich gewöhnt bin. Aber eigentlich liebe ich das. Also ich finde es viel schlimmer, dieses immer nach außen hin so freundlich sein und eigentlich sich was über den anderen denken. Das habe ich das Gefühl, passiert am Land weniger, weil es keinen Sinn macht. Es kommt alles irgendwann raus. Du kannst eigentlich nicht dich verstellen. Also,
gab es da mal irgendwas, was Ihnen dann so direkt gesagt worden ist, was den anderen Dorfbewohnerinnen und Bewohnern vielleicht nicht gepasst hat?
Muss mal überlegen. Doch. Ich bin mit Hunden von Freunden spazieren gegangen, ohne Leine. Und das hat nicht gepasst. Ja.
Ach, da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, das ist auf dem Dorf kein Problem.
Man denkt, das ist so. Es gibt mittlerweile auch in vielen Orten Leinenpflicht für Hunde. Ja.
Ihr Vater ist ja der Moderator und Schauspieler Max Mohr und er lebt ja auch auf dem Land in Brandenburg, hat da lange einen Biobauernhof bewirtschaftet. Ich glaube, das macht er nicht mehr. War das für Sie auch Vorbild irgendwie oder gibt es da einen Austausch?
Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich spät erkannt, dass das Landleben immer eigentlich ein Teil von mir war. Also da ich sozusagen in Wien bei meiner Mutter groß geworden bin, aber den Vater hatte, der auf dem Land erstmal in der Schweiz und dann eben in Brandenburg gewohnt hat, habe ich dann irgendwie gemerkt, das ist ein Teil von mir. Ich hatte das immer, Land und Stadt. Und deswegen war das dann, kaum war ich auf dem Land, habe ich richtig so gespürt, wow, das tut mir gut. Also es hat sicher dazu beigetragen, dass ich es gemacht habe.
Sie haben ja vorhin auch schon beschrieben, was Sie dann an der Stadt irgendwie genervt hat. Mhm. Und die Ängste, die am Anfang vielleicht damit verbunden waren, ja, vielleicht fehlt mir das Kaffee und so. Und das hat sich alles gar nicht eingestellt. Wie ist es denn jetzt heute, wenn Sie an einem Tag wie heute in die Stadt zurückkommen?
Ich bin froh, wenn ich wieder nach Hause darf, wirklich. Also ich denke gerade eher, oh Gott, ich darf mich nicht völlig entwöhnen von der Stadt. Aber es ist wirklich, also ich bin erstaunt, wie abgestumpft ich anscheinend war in diesen 10 Jahren Berlin, weil ich habe das nicht mehr wahrgenommen. Also du musst die Scheuklappen mal ein bisschen zumachen, weil es ist zu laut, es ist zu viel. Deswegen sitzen alle in der U-Bahn und gucken nur auf ihr Handy, weil sie können gar nicht die anderen angucken, weil es einfach zu viele Menschen sind. Und ich bin jetzt so offen vom Land und dann gucke ich mir alle an und denke, oh mein Gott, es sind so viele Menschen. Ja, mal gucken. Gott sei Dank habe ich den Beruf und komme immer wieder raus aus meinem Land, sonst würde ich wahrscheinlich zur totalen Einsiedlerin werden da draußen.
Und schön, dass Sie heute Vormittag noch einen Moment hier da bleiben bei uns. Im Gespräch mit der Schauspielerin Miriam Stein, die schon sehr früh vor der Kamera stand, das erste Mal mit 11 Jahren, da hat sie ein aus dem Kosovo geflüchtetes Mädchen gespielt in dem Film Das Mädchen aus der Fremde. Wie kam es denn eigentlich damals dazu, dass Sie diese Rolle bekommen haben mit 11?
Tatsächlich war eine gute Freundin von mir bei dem Casting und fand es toll, hat davon geschwärmt. Und ich war so ein Kind, ich habe mich ständig verkleidet, habe mit meiner besten Freundin Filme gedreht und Theaterstücke gemacht. Und deswegen wollte ich dann auch unbedingt dahin. Und meine Eltern waren, wie das so gute Eltern machen, haben mich gewarnt und waren so, ja, aber mach dir keine Hoffnung, das klappt wahrscheinlich nicht und so. Und dann hat es geklappt mit dem Casting und dann wurde der Film 2 Jahre verschoben, weil das Geld doch nicht da war, da musste ich nochmal zum Casting und dann.
Aber die Freundin, die hatte sich auch um die Rolle beworben?
Ja, genau, ja, aber das war nicht so schlimm, das war okay für sie.
Okay, ich meine, wenn man mit 11 Jahren so eine Rolle spielt oder dann natürlich 2 Jahre später, dann sind sie dann eben 13 Jahre gewesen, ein geflüchtetes Mädchen, das verlangt ja viel von einem ab. Wie haben Sie sich das in dem Alter angeeignet? Wie ist Ihnen das erklärt worden?
Ich habe ein tolles Buch gelesen von Slata Filipovic. Das ist ein Kriegstagebuch im Prinzip von einem jungen Mädchen. Und ja, das habe ich gelesen. Jetzt, wo Sie es sagen, denke ich auch, eigentlich krasse Themen für so einen jungen Menschen. Aber ich glaube, dass man gerade als junger Mensch eine ganz pure und andere Herangehensweise hat. Und dann habe ich, das war's eigentlich, ich habe dieses Buch gelesen und im Prinzip, wenn du das Drehbuch hast und dich in die Situation hineinfühlst, das war eine fast stumme Rolle, weil sie eben kein Deutsch sprach, also die ist in die Schweiz eingereist und ja, dann lässt man sich, glaube ich, als Kind viel einfacher in Situationen fallen. Ich glaube, das ist jetzt, wo ich erwachsen bin, ist mein Beruf weitaus schwieriger geworden, als es als Kind war, weil Kinder so oder so immer komplett im Moment und im Hier und Jetzt sind. Und das ist eigentlich das für mich die Essenz im Schauspiel, dass man im Jetzt ist und an nichts anderes denkt und sich dem Moment hingibt.
Hat das nachhaltig etwas mit Ihnen gemacht? Also Beschäftigung mit dieser Rolle damals in den jungen Jahren?
Nee, ich glaube, das war auch wie Kinder so sind, ne? Also zack ist man so und dann ist der Take zu Ende und und man spielt rum und oh, es gibt Kuchen, danke. Also es hat mich jetzt nicht irgendwie nachhaltig, ich hatte kein Trauma von den zum Teil auch irgendwie sehr emotionalen Szenen, die es da gab.
Sie haben gerade erzählt, also Eltern erstmal ein bisschen zurückhaltend, als es um das Casting ging. Wie war das denn dann bei Ihnen nach den Dreharbeiten, das erste Mal vor der Kamera gestanden zu haben? War dann auch gleich der Wunsch da, so soll es jetzt weitergehen?
Ja, also ich wollte lange Tänzerin werden und dann Dachdeckerin, weil ich dachte, toll, wenn man so von oben alles sieht und dann Schauspielerin. Also das war dann wie so der Aha-Moment, das ist ein Beruf, das weiß man ja als Kind nicht. Man spielt so oder so den ganzen Tag und dann habe ich verstanden, oh, da kann man ja, wenn man Glück hat, davon leben, Geld verdienen, das will ich machen.
Dieser Wunsch, Tänzerin zu werden, das war ja auch nicht irgendwie mal so im Kopf, sondern Sie sind ja tatsächlich auf ein spezielles Gymnasium, Sport oder Kunst,
Ballettgymnasium
gegangen. Und warum haben Sie das dann nicht weiterverfolgt mit der Tänzerin?
Aus körperlichen Gründen. Also tatsächlich war ich in Wien an der Staatsoper im Training und das war zu krass für meinen Körper. Also meine Hüfte, meine Knie, das hat alles irgendwann gesagt, nee, lass das doch mal bitte lieber. Und im Endeffekt war das auch gut und richtig. Und ich hatte nachher viel mehr Freizeit. Es war sehr gut, die Schule zu wechseln.
Aber wenn Sie sagen, im Endeffekt, wie schwer war das, das einzusehen?
Ich durfte zu meiner besten Freundin dann in die Schule und in die Klasse, mit der ich auch immer diese ganzen Filmchen und so gemacht habe. Das war ein guter Trost. Und ich war da 15. Insofern war ich so oder so an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich hätte gerne mehr Zeit für mich.
Aber abgesehen von dieser Dachdecker-Geschichte gab es nicht irgendwann mal die Idee, vielleicht doch ganz was anderes zu machen, weil Tanz und Schauspiel ist natürlich tatsächlich künstlerisch.
Nee, also eher jetzt, seit ich so auf dem Land lebe, denke ich, oh, also ich habe jetzt während der Corona-Zeit einmal die Woche bei einem Gemüsebauern oder Gemüsegärtner gelernt und gearbeitet und das war total spannend. Habe ich gedacht, oh, so Gemüse anbauen und verkaufen, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr schöner Beruf.
Ja, wäre das tatsächlich etwas, also wo Sie sagen würden, dafür würde ich meine Karriere als Schauspielerin irgendwann eintauschen oder ist das jetzt Quatsch?
Eintauschen nicht, wenn, da müsste man irgendeinen Weg finden, dass man das mit Menschen gemeinsam macht, dass man dann noch die Chance hat, mal ein paar Wochen weg zu sein, dann wieder da zu sein.
Ja. Wir haben ja schon mal kurz Ihren Vater Max Mohr angesprochen, Schauspieler, Moderator, prominent. Ist das eine Belastung eigentlich gewesen für Sie mal, dass gesagt wurde, das ist übrigens die Tochter von, oder war es vielleicht auch hilfreich?
No, es hat mich am Anfang eher gestört, weil ich so gedacht habe, ist doch egal, wer jetzt mein Papa ist. mittlerweile finde ich es schön, ich finde ihn toll, er macht tolle Sachen. Ich liebe es, wie er seine Meinung vertritt in sämtlichen Sendungen, die er macht. Und nö, jetzt finde ich es einfach schön und schlussendlich haben wir zwei unterschiedliche Berufe. Also er hat zwar begonnen als Schauspieler, aber jetzt ist er eigentlich Moderator.
Haben Sie das als Kind eigentlich wahrgenommen, seine Prominenz? Kriegt man das so mit?
Also ich habe seinen Beruf überhaupt nicht wahrgenommen. Also wenn er ins Theater ging oder so, der war einfach weg oder da. Und was ich glaube zu erinnern, ich finde es immer schwierig mit Erinnerungen, was erinnert man wirklich und was haben einem die Eltern erzählt, dann sind es schon so Momente, wo man am Spielplatz ist und Leute ihn erkennen und dann fand ich es eher immer doof, weil der soll jetzt mit mir da sein und nicht mit irgendjemandem reden. Also, ja.
Aber das hat Sie nicht irgendwie dann eben beeinflusst in dem, was Sie auch machen wollten?
Nee, dadurch, dass ich wirklich bei meiner Mutter aufgewachsen bin, der war dann, also ich war 6, dann ist er in die Schweiz und dann habe ich ihn eigentlich in den Ferien gesehen nur noch. Insofern hatte da auf jeden Fall meine Mama einen größeren Einfluss auf mich.
Diese Trennung Ihrer Eltern, erinnern Sie das auch? Wie haben Sie das erlebt?
Oh Gott, das ist kein Thema für eine Live-Radiosendung. Also ich glaube, dass Kinder sich erstmal immer wünschen, dass Eltern zusammenbleiben. Aber heute muss ich sagen, es war das Beste, was sie tun konnten, sich zu trennen. Sie haben einfach nicht zusammengepasst. Also, ja.
Miriam Stein, geboren und aufgewachsen in Wien. Im österreichischen Fernsehen spielt sie auch in der Reihe Landkrimi mit. Und zwar mit österreichischem Dialekt. Und wenn man sie jetzt so wie wir heute Vormittag nur Hochdeutsch sprechend erlebt, dann ist das verblüffend, sie auf einmal in der Mundart zu hören. Fällt Ihnen das leicht, in den Dialekt zu wechseln?
Ja, also sobald ich mit meiner Mutter telefoniere oder auch mit einer sehr guten Freundin, mit der ich in der Schule war, die mittlerweile in Berlin wohnt, hier durch die Straßen spaziert, klingt es etwas anders, ja.
Mussten Sie sich das dann richtig abtrainieren, oder?
Nee, also komischerweise, ich glaube, ich habe so ein Chamäleon-Ohr oder ich weiß auch nicht. Also das ist, ich habe nie jetzt explizit an meinem Deutsch gearbeitet, überhaupt nicht, sondern... Das war schon bei Goethe ganz lustig. Der Regisseur Philipp Stölzel ist auch Österreicher und hat während dem Dreh irgendwann erst festgestellt, dass ich auch aus Österreich komme. Also irgendwie, switche ich da einfach so.
Ja, man hört das wirklich nicht. Und gerade jemand, der fürs Radio arbeitet wie ich, ist natürlich ein bisschen sensibel, was Stimmen betrifft. Sie sprechen ja auch Schweizerdeutsch. Mhm. Jetzt kann auch jeder wieder behaupten, der Wiese, der erzählt uns ja die ganze Zeit einen vom Pferd. Vielleicht können Sie uns ja mal kurz einen Eindruck geben, wie das klingt, wenn Sie Schweizerdeutsch sprechen.
Das ist kein Problem. Das ist eine wunderschöne Sprache. Ich glaube, ihr versteht mich immer noch. Also ich habe am ehesten so einen Zürcher Dialekt. Es gibt Berndeutsch. Das ist echt der schönste Dialekt, den es gibt in der Schweiz. Ja.
Ja, sehr schön. Ich kann ja nur Kuchichastli.
Ah ja, nicht schlecht. Es ist aber Kuchichastli.
Oh, Kuchi. Also
ja,
man
richtig.
Muss, es
das
muss
erste
wehtun
K ist hart. Na, um Gottes Willen. Das erste K ist hart und das zweite weich, ja.
Kuchichastli.
Richtig, sehr gut.
Das heißt, Sie haben also mit Mutter Österreichisch gesprochen, mit Vater Schweizerdeutsch? Oder?
Nee, tatsächlich hat mein Papa nie Schweizerdeutsch mit mir gesprochen, weil, also als er noch da war, waren wir ja in Wien und das... Kann ich heute nachvollziehen. Das ist komisch, wenn man in einer Stadt lebt und dann eine andere Sprache. Also das habe ich tatsächlich gelernt dank der Trennung meiner Eltern, weil ich dann ihn in der Schweiz besucht habe und da Freunde gefunden habe. Und die Kinder haben natürlich alle Schweizerdeutsch gesprochen.
Ja, also mit Spracheanpassung, das funktioniert immer ganz gut. Jetzt leben Sie in Brandenburg. Haben Sie da auch schon versucht, brandenburgisch?
Ich versuche es nicht. Es ist super peinlich, wenn ich das versuche. Nein, es passiert mir dann manchmal, aber ich versuche es wirklich zu lassen, weil... Nee, das kommt nicht so gut an.
Sie sind ja zu dritt, Ihr Partner Volker Bruch, also in Brandenburg, Ihr gemeinsames Kind. Ihr Partner ist auch erfolgreicher Schauspieler, den kennt man zum Beispiel aus Babylon Berlin, wo er die Hauptrolle spielt. Suchen Sie sich das eigentlich bewusst aus, in Berlin oder um Berlin herumzudrehen, so wie jetzt auch unter Leuten, damit Sie sich zu Hause nicht verpassen?
Oh, das wäre schön, wenn ich das könnte. Das war unfassbares Glück. Also so gut wie nie arbeite ich in Berlin oder Umgebung. Das war wirklich dieses eine Jahr, wo sowohl Unterleuten als auch 100 Dinge ein Kinofilm gedreht wurde. Das war in Berlin und Brandenburg. Das war ein sehr schönes Jahr. Aber jetzt war ich gerade in Thüringen und das nächste ist in Österreich. Also
das mit dem Verpassen kommt schon öfter vor.
Ja, aber das ist auch, ich würde es nicht als Verpassen bezeichnen, sondern eher als... frische Kick. Also es ist ja auch schön, sich mal ein paar Wochen nicht zu sehen und dann weiß man wieder, worauf man sich freut. Also,
wenn wir beim frische Kick sind, wie ist das dann? Ist Schauspiel tatsächlich auch oft Thema? Oder
nee, gar nicht. Zu Hause.
Ja, ja.
Nee. Also man liest manchmal dann irgendwie das Drehbuch mit, wenn einer unsicher ist. Aber nee, wir haben echt auch ein Leben nebenbei, Gott sei Dank.
Sie engagieren sich ja auch gemeinsam sehr stark politisch, gerade mit der Aktion Los für Lesbos. Mhm. Da ging es darum, Geld einzusammeln für Menschen im Flüchtlingslager Moria. Wie haben Sie das gemacht? Was war das für eine Aktion?
Also ich muss fairerweise sagen, das hat wirklich Volker gemacht. Ich war einfach dann einer von den 24 Künstlerinnen, die etwas gegeben haben, was verlost wurde. Es ging darum, dass 24 Künstler und Künstlerinnen ihnen wichtige Gegenstände zur Verfügung stellen und Menschen können Lose kaufen, um die zu gewinnen. Und der gesamte Erlös geht dann an den Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung. Und das Geld geht dann an Projekte, die vor Ort realisiert werden oder eben auch wirklich in die Seenotrettung von Flüchtlingen.
Wie viel Geld ist dabei zusammengekommen? Ich glaube, die Aktion ist ja gerade zu Ende gegangen, ne?
Das wird Volker noch verkünden. Das werde ich ihm jetzt nicht vorwegnehmen hier.
Okay, da halten wir uns noch ein bisschen zurück. Warum ist es Ihnen ein Anliegen, sich da einzusetzen, was die Situation der Geflüchteten betrifft?
Oh, ich finde, es kann gar kein Nichtanliegen sein, es nicht zu tun. Also ich glaube, jeder empathische Mensch, ich bin einfach nur froh und dankbar, dass ich in einem Land lebe, wo kein Krieg herrscht. Und ich finde es schrecklich, die Vorstellung, alles verlassen zu müssen, was man hat. Sein Zuhause, seine Freunde, vielleicht sind schon Menschen gestorben, die man geliebt hat. Und in ein Land zu gehen, wo man niemanden kennt, die Sprache nicht spricht, das stelle ich mir wirklich nicht als etwas Schönes vor. Und das macht auch niemand freiwillig. Und insofern ärgere ich mich sehr, wenn es Menschen gibt, die so tun, als wären das alles Wirtschaftsflüchtlinge, die nur auf unser Geld aus sind. Das ist einfach Quatsch.
Sie sind ja ein sehr politischer Mensch. Als solchen haben wir Sie schon kennengelernt, auch Ihr Einsatz für den Klimaschutz. Woraus speist sich Ihr Engagement, dieser Wunsch, die Dinge zu einem Besseren wenden zu wollen?
Ich glaube, ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Also das weiß ich noch aus der Schulzeit, dass mein Physiklehrer meinte, ich soll doch Anwältin werden. Und das ist tatsächlich etwas. Also wenn etwas passiert, was ungerecht ist, dann habe ich wirklich Mühe damit, meinen Mund zu halten oder nichts zu tun. Und das sei es jetzt, die Flüchtlingskrise ist eine Situation, wo man handeln muss. Und die Klimakrise ist definitiv auch eine Situation, wo wir der Umwelt, also unserem Lebensraum, große Ungerechtigkeit zufügen.
Sehen Sie da Prominente Ihrer Meinung nach auch in einer besonderen Verantwortung, dass sie sich eben zu solchen Themen äußern und sich da engagieren?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Teil unserer Changemakers.Film-Initiative, dass wir anderen Mut geben wollten. Wir haben gesagt, wenn wir es schaffen, dass viele auch prominente Schauspieler mit unterzeichnen, dann müssen die jetzt nicht so viel drehen, eben keine Angst mehr haben als kompliziert und die buchen wir lieber nicht zu gelten, sondern es ist dann einfach das Normale, dass man seinen Mund aufmacht und dass man sagt, ich will Bahn fahren oder genau. Also das war so ein bisschen der Hintergrund, dass man es schafft, eine größere Gruppe von Menschen gemeinsam zu motivieren, dann hat der Einzelne nicht so viel Angst, irgendwie zu stören.
Da bei diesen Changemakers ist es klar, ne? Als Gruppe kann man dann Einfluss auswirken auf die Produzentinnen oder Produzenten.
Und die Politik hoffentlich auch.
Aber was kann man sonst als Prominenter bewirken, also wenn man sich jetzt eben einfach äußert?
Ich glaube, es ist sogar noch viel einfacher. Man kann als Mensch wahnsinnig viel bewirken. Also als Prominente erreicht man unter Umständen mehr Menschen. Aber wenn ich mir angucke, was normale Privatpersonen an Instagram-Followern haben, also ich habe nicht mal Instagram, die können mehr Menschen erreichen als ich. Und auch im Freundeskreis, also seit ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, habe ich extrem viele Menschen motiviert, sich das zumindest anzugucken, zum Teil es mal einen Monat auszuprobieren, zum Teil sind Leute vegan geworden. Also ich glaube, man hat immer in alle Richtungen eine Vorbildfunktion sozusagen.
Aber glauben Sie auch, dass sich da was tut, dass nicht mehr diese Angst so groß ist, irgendjemanden zu verschrecken? Also eben tatsächlich anstrengend zu sein oder eben nicht für jedermann anschlussfähig zu sein?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass die Neugier schlussendlich siegt. Und wenn man selber nicht sagt, du musst das oder das machen, sondern einfach sagt, nee, ich möchte das lieber nicht essen, dann kommt meistens die Frage, hä, warum denn nicht? Und dann erzählt man das kurz und dann isst der andere das zwar, aber geht mit einem Gedanken nach Hause und der arbeitet wieder weiter. Und das ist, glaube ich, das, was gerade auch wirklich passiert. Also man sieht es ja auch an Fridays for Future und dieser tollen neuen Generation.
Haben Sie eigentlich auch mal eine Rückmeldung von Kolleginnen oder Kollegen, was jetzt Ihre Initiative bei den Dreharbeiten, grüne Dreharbeiten betrifft? Ach, ich fahre eigentlich ganz gerne mit der Limousine zum Dreh und ich möchte mir das jetzt eigentlich von dir da nicht vermiesen lassen.
Nee, also die haben wahrscheinlich nicht mit uns geredet und auch nicht unterschrieben. Aber ich finde auch zum Beispiel, man darf auch nicht so, also wenn es jetzt Kollegen gibt, die sagen, sie wollen trotzdem gerne, sei es aus Gründen der Konzentration, allein mit einem Fahrer ans Set fahren und nicht in einer Gruppenabholung mit dabei sein, da muss man das auch respektieren, weil wenn die das brauchen, um ihre Arbeit gut zu machen, ist es so. Man kann aber hinterfragen, in was für einem Auto sitzen die. Also muss das aber einer sein, der viel Benzin schluckt oder Diesel oder eben nicht.
Es gibt ja trotzdem auch Leute wie Regisseur Volker Schlöndorff, der zitiert wird mit, das sei alles relativ realitätsfern, was sie da machen.
Ja, das ist lustig. Also ich würde gerne mal mit ihm reden, weil ich nicht genau weiß, wie er zu dieser Aussage kam, weil ich nicht genau weiß, was er an Informationen bekommen hat. Das hat tatsächlich, die Süddeutsche Zeitung hat geleakt, muss man fast schon sagen. Also es war eigentlich intern erstmal verschickt worden, unsere freiwillige Selbstverpflichtung, um Unterschriften zu bekommen. Und der Journalist hat, also irgendein Kollege oder Kollegin hat es weitergegeben an diesen Journalisten und er hat einen wirklich sehr einseitigen, nicht gut recherchierten Artikel geschrieben. und da auch Zitate eingeholt von zum Beispiel Volker Schlöndorff. Und allein, dass er, glaube ich, nur drei Männer befragt hat, die auch schon alle länger in diesem Business drin sind, zeigt, dass der Journalist ganz eindeutig in eine Richtung schreiben wollte. Also dieser Artikel ist eigentlich nicht der Rede wert.
Meint Miriam Stein. Was wir noch gar nicht besprochen haben, was steht denn bei Ihnen jetzt als nächstes an?
Tatsächlich ein Dreh in meinem Heimatland Österreich. Ein weiterer Teil von den Steirer Krimis, von den Landkrimis, genau.
Und wenn man Sie mal wieder sehen möchte, wo kann ich da als nächstes gucken?
Doch, es gibt tatsächlich einen Kinostart von einem Schweizer Kinofilm. Der war für Herbst geplant. Ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell mit Corona und so aussieht, ob die wirklich jetzt im Herbst starten. Moskau einfach heißt der.
Moskau einfach, merken wir uns auf jeden Fall. Vielen Dank, dass Sie heute hier gewesen sind, Miriam Stein. Und natürlich auch vielen Dank für die Zucchini. Jetzt habe ich am Anfang der Sendung noch ein Zucchini-Rezept versprochen. Das war vielleicht ein bisschen übermütig an dieser Stelle. Was machen Sie mit Zucchini am liebsten?
Gestern Zucchini-Kuchen, hervorragend. Kann ich nur empfehlen.
Wie funktioniert der?
Der ist auch Mehl, Schokolade, Zucker, Zucchini, wird ein leckerer Kuchen, schön saftig.
Süß und herzhaft passt ganz gut. Ich glaube, das Herzhafte schmeckt mir an der Stelle auch gar nicht aus.
Nee, es ist ein süßer Kuchen tatsächlich. Man muss keine Angst haben, dass da Zucchini mit drin ist.
Saftig, also einfach ein bisschen Zucchini reinreiben in den Teig und das funktioniert ganz gut. Sagt Miriam Stein, wie gesagt, vielen Dank, dass Sie heute Vormittag mein Gast gewesen sind. Und vielen Dank für das interessante Gespräch. Und die Initiative changemaker.film kann sich jeder natürlich auch angucken im Netz. Da gibt es eine passende Internetseite dazu.
Danke, tschüss.